Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 644 des Audiocasts zu CC2TV. Alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer begrüße ich ganz, ganz herzlich und möchte auch gleich mit dem ersten Thema anfangen. Am 15. Januar 2001 wurde Wikipedia geboren. Der Programmierer hat damals Hello World, einen ganz wichtigen Spruch, eingetippt in seine Software, die er hatte. Das war Jimmy Wales, das war ein Mitbegründer eigentlich. Und damit wurde quasi dieses Online-Lexikon ins Leben gerufen. Er kommt aus den Südstaaten der USA und er hat direkt nach seinem Studium an vielen Finanzmärkten viel Geld gemacht und wollte sich eigentlich zurückziehen, hat aber dann gedacht, nee, das ist mir dann doch irgendwie ein bisschen zu langweilig und hat sich noch Partner gesucht und hat 1996 die Firma Bomis, das ist so was Ähnliches wie Yahoo, so ein Webkatalog, gegründet. Zum Angebot von Bomis gehörten damals auch so Sachen wie The Babe Engine, also eine Suchmaschine für Bilder von spärlich bekleideten Frauen und so weiter. Wales hat aber damals schon den Plan gehabt, ein Online-Nachschlagewerk aufzubauen. Und dazu hat er dann Larry Sanger eingestellt, und zwar im Jahr 2000. Er sollte als Chefredakteur Beiträge von Experten bestellen und bearbeiten und für die Veröffentlichung sorgen. Diese siebenstufige festgelegte Prüfungsprozess, bevor ein Artikel veröffentlicht wird, war aber sehr, sehr ineffizient und sehr teuer. Es wurden viel zu wenige Artikel veröffentlicht. Im ersten Jahr nur 21 Artikel. Das Experiment mit einer Wiki-Software war im Grunde genommen nur so als Sammelbecken, könnte man sagen, gedacht, wo die ersten Ideen dann für solche Online-Enzyklopädien zusammengetragen werden sollten. Aber es hat sich dann sehr, sehr schnell gezeigt, dass dieses Sammelbecken das eigentlich Spannende war. Denn die ursprünglich geplante Enzyklopädie scheiterte sehr schnell. Aber daraus entstand dann eben Wikipedia. Und Wikipedia selbst ist dann sehr schnell sehr groß geworden. Er hat eine große Anzahl von ehrenamtlichen Helfern, die freiwillig mitgearbeitet haben, angezogen. Und schon innerhalb von Wochen waren Tausende von Artikeln produziert. Sanger, der Chefredakteur, hat dann frustriert Anfang 2003 das Handtuch geworfen und in einem Interview gesagt, er habe die Nase voll von den Trollen und anarchistischen Typen, die gegen die Idee sind, dass jemand irgendeine Art von Autorität haben sollte, die andere nicht haben. Ja, Wikipedia ist natürlich so ein Teil, wo es keinen Chef in dem Sinne gibt, sondern wo alle gemeinsam gleichberechtigt zusammenarbeiten, weitgehend. Die Kritik von Sanger verhallte aber, denn wenn wir uns das jetzt ansehen, nach 20 Jahren, gibt es mehr als 55 Millionen Beiträgen in fast 300 Sprachen. Und all das von Freiwilligen. Diese Freiwilligen, die machen ja im Grunde genommen das Herz und die Seele aus. Übrigens, die deutschsprachige Gemeinschaft ist sehr, sehr dominant in der Wikipedia-Familie und hat bisher auch immer mächtig dafür gesorgt, dass sich Wikipedia nicht irgendwann mal kommerzialisieren lassen hat. Das ist etwas, das soll nicht sein. Wikipedia soll laut den Ideen und auch laut der Gemeinschaft keinen Gewinn machen. Es soll kein Wirtschaftsunternehmen sein. Und das ist natürlich nicht immer so einfach, nicht immer hürdenlos zu erreichen. Also zunächst ist ja Wikipedia nur als reines Internetprojekt bekannt geworden. Und mittlerweile gibt es natürlich auch andere Ideen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man eine ganze Menge Bücher im Regal stehen hatte, der Brockhaus. Wer ein Brockhaus hatte, das war schon eine Nummer. Ich habe es mal in einer Sendung noch beim WDR Computer Club mit im Studio gehabt und aufeinander gestapelt. Damals aber aus dem Grund, weil es die ersten CDs gab, wo der Brockhaus drauf war. So, und heute, naja gut, Daten kann man nicht zeigen. Aber es hat sich viel geändert. Am Anfang wurde diese Idee von Wikipedia natürlich verlacht und die etablierten Herausgeber ihre dicken, schweren Bücher haben das nicht ernst genommen, aber es hat sich viel, viel, viel geändert. Denn mittlerweile ist Wikipedia, zumindest in Deutschland, gar nicht mehr wegzudenken. Deutschland ist sehr, sehr, sehr aktiv. Und wenn wir uns überlegen, dass solche Sachen wie Facebook, Alibaba und Google ja eigentlich versuchen, in diese Domain einzudringen, indem sie immer wieder so eine Art, naja, Nachschlagewerk erstellen und machen, und Wikipedia hat sich behauptet, dann ist das schon eine großartige Sache. Einige über Jahrhunderte bestandene Lexika wurden ja eingestellt. Die gibt es nicht mehr. So, und natürlich eine solche riesen Datenmenge und solche unglaublich vielen Artikel, das geht nicht ohne Fehler. Da gab es auch ziemlich schwarze Flecken auf der Weste von Wikipedia mit diesem Konzentrationslager in Warschau. Da ist einiges schiefgelaufen. Es gab auch so lästige Fehler, dass einfach die Länge des Reihens durch einen Zahlendreher nicht gestimmt hat. Das ist erst nach Jahren aufgefallen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist doch toll, dass so etwas auffällt, dass jetzt wirklich die Allgemeinheit, und jeder kann ja mitarbeiten, wenn er sich da einbringt und einbringen will, dass es doch gemerkt wird und dass es korrigiert wird. Man muss sagen, umso bedeutender eine Sache ist, umso glaubwürdiger ist es. Unbedeutende Dinge, die keiner nachsieht in Wikipedia, ja, da fallen Fehler auch nicht so schnell auf. Also, Wikipedia ist nicht mehr wegzudenken. Es ist eine großartige Sache. 20 Jahre haben gereicht, um ein Wissenspotenzial aufzubauen, welches ohnegleichen ist. Und wer macht das? 90% der Autoren sind Männer. Warum? Keiner verbietet Frauen, etwas mitzumachen. Gut, aber das ist nun mal ein ganz anderes Thema. Das ist ein Thema Gleichberechtigung. Könnte man nicht auch verlangen, eine Gleichberechtigung, dass Frauen auch mitarbeiten müssen oder so? Nee, es ist nicht so. Wikipedia ist frei, ist eine Gemeinschaft, eine starke Gemeinschaft, die sicherlich auch überleben wird, sich aber wohl auch ändern muss. Und die nächste Änderung, die heiß diskutiert wird, ist, dass man Wikipedia auf eine neue Basis stellt mit Wikidata. Das heißt also maschinenlesbares Wissen. Denn das weiß die Gemeinschaft. Die KI wird immer mehr Raum greifen und KI wird künftig auch uns helfen, Wissen zu suchen, zu recherchieren und so weiter. Deswegen muss Wikipedia auch maschinenlesbar ausgelegt sein. Aber da es auch Menschen lesen müssen, muss man also hier eine zweite Schiene aufbauen. Und wie gesagt, diese zweite Schiene wäre dann Wikidata. Und dann könnten zukünftig Computer und Programme selbstständig nach Informationen suchen, wenn es so aufbereitet ist, dass es auch verstehen. Denn viele Dinge verstehen ja die blöden Computer und Programme heute noch nicht. Also, Wikipedia, ein ganz wichtiges Element in unserer Gesellschaft, ist 20 Jahre alt geworden. Windows 7. Ja, ja, da war ja mal was. Also die Windows 7 bestückten Rechner in der Bundesregierung, das heißt in den Ministerien, wird mit einer Zahl von 63.922 Stück angegeben. Windows 7. Das, was als unsicher ist. Das, was wo Service und so weiter eingestellt wird. Also es ist schon irgendwo erschreckend. Unsere Regierung benutzt alte Betriebssysteme, die unsicher sind und so weiter. Und die werfen für den Support, für die Kosten, um die Systeme am Laufen zu halten, Jahr für Jahr 1,9 Millionen Euro raus. Für Updates und Sicherheitsupdates und was weiß ich nicht alles. Also, es ist eigentlich nur zum Weglaufen. Ob man diesen Holzköpfen nicht wirklich mal sagen kann, macht doch mal etwas anderes, nehmt doch mal ein sicheres System, datet doch mal alles ab. Ich meine, sie sind doch auf die Schnauze gefallen. Es musste doch alles erneuert werden, weil man hat die Hardware erneuert, weil man das von Schweinen, die von irgendwo auf der Welt zugegriffen haben und die Rechner versaut haben, die konnte man nicht wiederherstellen. Wie dumm. Und hat komplette neue Hardware angeschafft. Und jetzt lässt man sie wieder versaubeuteln. Es ist wirklich erschreckend. Aber wenn ich mir überlege, dass das Bundesministerium der Verteidigung 27.326 PCs hat und beim Bundesministerium des Innern sind noch 12.935, beim Auswärtigen Amt 10.700 Windows 7 Rechner im Einsatz, dann fällt mir nichts mehr dazu ein. So verantwortungslos geht man in unsere Regierung mit den geheimsten Daten und den innersten Informationskreisen um, dass man so alte Betriebssysteme einfach weiterlaufen lässt. Das, was für jeden Privatmann, von jedem Gericht, wenn irgendetwas passieren wollte, als Grund genommen würde, ihnen eine Mitschuld zu geben, das ist ganz normal in vielen Bundesministerien. Zum 8.2. sind viele WhatsApp-Benutzer in Gefahr gelaufen oder wären in Gefahr gelaufen, dass ihr Konto gelöscht wird, wenn sie den neuen Bestimmungen nicht zugestimmt hätten. Man muss sich jetzt mal überlegen, wie dumm, wie verroht, wie dreist, wie grob diese Welt geworden ist. Da ist irgendein Scheißladen, sage ich mal, die WhatsApp betreiben. Wir wissen ja alle, wer dahinter steckt. Und die sagen, wir ändern jetzt unsere Bestimmungen, entweder du stimmst zu, oder wir kündigen dein Konto. Man macht eine Bank und eine Versicherung genauso. Da habe ich noch die Möglichkeit, mich zu wehren. Aber so, und jetzt gab es natürlich einen weltweiten Aufschrei, weil es ging ja um Daten. Es sollten ja bestimmte Nutzerdaten unter gewissen Umständen mit Facebook geteilt werden. Das, was von Anfang an gesagt wurde, nee, das wird nicht passieren, das machen wir nicht. Hier sollte es jetzt eine Teilung geben. Um mal ganz ehrlich zu sagen, für die EU galt das nun nicht so in dem vollen Umfang, weil da die Gesetzgebung zum Glück etwas schärfer ist und so konnten sie nicht so genau machen, was sie wollten. Aber man musste auch in der EU zustimmen, auch wenn diese neuen Datenaustauschdinger, denen man zustimmen musste, in der EU gar nicht genutzt werden durften. Und wenn man nicht zugestimmt hat, etwas, was sie nicht nutzen durften, wäre auch das Konto gelöscht worden. Wie blöd ist denn dieser ganze Scheiß? Gut, jetzt haben sie es zurückgezogen. Jetzt haben sie gesehen, also da ist irgendwo nicht mehr. Und sie sprechen davon, dass es für allerlei Verwirrung gesorgt hat. Eine Dreistigkeit ohnegleichen. Nach dem Motto, entweder du gestattest uns, dass wir deine Daten vertreiben, verbreiten, verkaufen, was weiß ich nicht, verhunzen können, oder du fliegst raus, und da spricht man dann von Verwirrung. Also wie gesagt, dieses Thema ist erstmal vom Tisch, mal sehen, wann die nächste Schweinerei kommt, und WhatsApp beruft sich jetzt darauf, dass sie ganz viel Wert auf eine sichere Kommunikation legen und eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben und was weiß ich nicht alles, so dass die Nachrichten also von keinem anderen gelesen werden können, auch nicht von WhatsApp oder Facebook, aber das gilt nicht für andere Nutzerdaten, wie etwa Standort und IP-Nummer und wann hat er sich eingeloggt, wie viel, mit wem hat er kommuniziert und so weiter. Also Metadaten. Dafür gilt das natürlich nicht mit der Verschlüsselung. Und die Erklärung von WhatsApp eigentlich ist gewesen, sie haben gesagt, Zitat, stattdessen enthalten diese Aktualisierungen neue Optionen, über die Personen mit Hilfe von WhatsApp Nachrichten an Unternehmen senden können. Die Änderungen erhöhen die Transparenz dazu, wie wir Daten erfassen und verwenden. Obwohl heute noch nicht viele über WhatsApp bei Unternehmen einkaufen, glauben wir daran, dass sie in Zukunft immer mehr dazu entschließen werden. Daher ist es wichtig, über die Services zu informieren. Diese Aktualisierungen geben uns keinerlei zusätzliche Berechtigung, Daten mit Facebook zu teilen. Gut, man kann es natürlich so lange beugen, bis nichts Böses mehr zu sehen ist. Aber das kennen wir in vielen anderen Bereichen. Gut, ich wollte nur mal darüber sprechen. WhatsApp, ich habe noch nie und nimmer nicht an WhatsApp teilgenommen, werde es auch nie tun, weil wir sehen ja, was hier passiert. Nur durch einen weltweiten Aufschrei wurde jetzt verhindert, dass es so kommt. Aber seid versichert, die denken sich eine neue, nämlich die nächste Sauerei aus. Die kommt so sicher wie der Schnee im Winter. Nee, noch sicherer, viel sicherer. die CES, also diese Riesenmesse in Las Vegas, wird dieses Jahr nicht stattfinden. Nicht stattfinden? Naja, nicht wirklich tatsächlich körperlich, sondern nur virtuell. Man hat das wirklich erfolgreich umgesetzt, was bei anderen Messen in Deutschland, CeBIT und ähnlichen, über Jahre versäumt worden ist. Und man hat eine Messe jetzt rein auf die virtuelle Schiene gehoben. Und im Vergleich zu dem vergangenen Jahr 2020 erwartet der Branchenverband Consumer Technology Association, die CTA, für den USA-Markt ein erneutes Umsatzplus von 4,3%. Wegen der Pandemie meint man auch, dass in bestimmten Bereichen der Umsatz steigt, weil Menschen zu Hause auf mehr Technik angewiesen sind, die CeBIT auch machen können. Die Einführung neuer Technologien wurde durch diese Pandemie beschleunigt und wird immer noch beschleunigt. Und es wird also eine komplexe neue Verteilung der Infrastruktur geben, nicht schnell, hier in dem einen Land schneller, im anderen weniger schnell, aber man braucht Technik. Diese Technikmesse, die findet auch in diesem Jahr, wie bei vielen anderen Großveranstaltungen das auch ist, nur virtuell statt und braucht keiner nach Las Vegas zu fahren, obwohl war schön da. Dennoch sind viele Hersteller, die an dieser Messe teilnehmen und über diese Plattform ihre aktuellen Entwicklungen, Geräte, Techniken, Technologien und so weiter vorstellen können, in einem Maße, wie man sich das früher nicht hat vorstellen können. Die CES ist ja mittlerweile zum weltweiten Trendbarometer geworden für verschiedenste Branchen, auch Automobilbranche und mittlerweile auch das Gesundheitswesen. Diese Trends und die Fortschritte, die durch die CES immer in die Welt posaunt wurden, die sind auch dieses Jahr wieder da und haben nach Angaben der Messegesellschaft einen richtig großen Schub bekommen. Man sagt von Seiten der Messegesellschaft, wenn die Wirtschaft am Boden liegt, schlägt die Stunde der Innovation. Wie wahr, kann ich da nur sagen. Also, die Nutzung neuer Technologien ist gerade in der momentanen weltweiten Situation doch ein Motor, der immer schneller läuft. Wir haben im Gesundheitsbereich zu sehen, auf der CES, es gibt Roboter für die Pflege, zur Desinfektion und zum Liefern von Waren und Artikeln, was ja nun explodiert ist, diese Lieferung. Streaming-Plattformen, Cloud-Computing, auch das nimmt wahnsinnig zu. Die CTA rechnet für 2021 mit einem Umsatzplus von 15% bei Videostreaming. Auch im Audiobereich gehen die Zahlen kräftig hoch. Und man sagt auch, der Forschungschef der Messe, König heißt er, der ist der Meinung, dass wenn endlich die Schülerinnen und Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren können, dann werden auch die digitalen Werkzeuge noch da sein, mit denen sie jetzt arbeiten und mehr da sein als vor der Pandemie. Die Anwendungen sind besser, sowohl Hardware wie auch Software ist deutlich verbessert, auch preislich noch weiter gesunken. Es ist also eine ganze Menge mittlerweile passiert. Und dieser Hype, wie er in den letzten Jahren immer vorhergesagt wurde, zum Beispiel beim Mobilfunkstandard 5G, der ist mittlerweile Realität geworden. Gut, ich spreche nur nicht unbedingt von Deutschland. Und da gibt es also im Grunde genommen schon die Nachfolger und die Nachnachfolgerversionen, die sind im Test, in der Planung, in der Entwicklung. Ein weiterer Hype ist die Fahrzeugvernetzung, eben auch basierend auf 5G und Smart City, dass also alle miteinander kommunizieren. Nicht nur das Parkhaus mit dem Auto, nicht nur irgendwelche Steuerungen, Verkehrsströme und so weiter, sondern auch die direkte Fahrzeugvernetzung vom einen Fahrzeug zum anderen. Für die Experten C-V2X ist der Fachbegriff dafür. All das wird im Moment so schnell vorangetrieben, wie es in den Jahren vorher eigentlich nur ein Traum gewesen wäre. Doch kommen wir doch mal zu einigen Artikeln auf der CES 2021 wurde zum Beispiel das erste vollständig kabellose Fernsehgerät vorgestellt. Das ist ein Start-up-Unternehmen, Resonance heißt es, und dieser kabellose Teil, der wird einfach nur irgendwo hingehangen, irgendwo hingestellt. Und dabei handelt es sich um ein 40 Zoll Fernsehgerät, der mit 120 Watt Leistungsaufnahme läuft. Die Empfangsspule ist an der Rückwand platziert, das heißt also, den kann man irgendwo hinstellen vor eine Wand und da ist dann dieser induktive Sender, mit dem die Energie übertragen wird. Das Sendesystem, das kann horizontal in einem Winkel von 90 Grad und einem Abstand von etwa 50 Zentimeter entfernt sein, so dass man also das Teil, das Fernsehgerät, durchaus in beide Richtungen deutlich drehen kann und dadurch die Freiheit der Positionierung behält. Der russische Hersteller sagt, Ausrichtungsfehler und Winkeländerungen zwischen den Spulen stellen kein Problem dar. Man kann das Übertragungssystem in die Wand und in Möbel integrieren, da die Übertragungseffizienz dadurch nicht gestört wird. Zudem kann das drahtlose Fernsehgerät durch einen Nutzer näher an das Bett oder an das Sofa gerückt werden, ohne dass dies das System beeinträchtigt. Die Basis der Energieübertragung ist hier magnetische Resonanz. Viel Näheres konnte ich da noch nicht rausfinden. Es ist ein patentiertes Verfahren und es soll in Bezug auf Leistung, also die Stromstärke und die Effizienz, an neue Maßstäbe setzen. Dann gibt es die ersten Ankündigungen für Tablets mit neuer Display-Technologie für Europa aber schon. Und zwar angekündigt für April ein LCD mit einem Preis von 349 Euro von TCL. Die NXT Paper Technologie soll besonders augenschonend sein, also wenig Blauanteil haben. Und neben dem iPad hat man bisher ja auf dem Markt in diesem Leistungsbereich nicht viel gehabt. Und die Androids mit einem größeren Display, naja, so richtig gab es die ja auch nicht so auf dem Markt. Da hat sich ja nichts getan. Das, was jetzt hier vorgestellt worden ist, gut, das sind 8,88 Zoll Tabletten mit Android 10. Die Auflösung mit 1440x1080 Pixeln ist auch nicht unbedingt neu. Allerdings das Seitenverhältnis von 4:3, das ist doch schon ungewöhnlich in der heutigen Zeit, wo wir doch 16:9 oder 16:10 haben. Das Tablet nutzt das Licht aus der Umgebung. Das heißt, der hat keine Hintergrundbeleuchtung. Und normales LCD, das braucht ja eine Hintergrundbeleuchtung, damit wir etwas sehen können. Wir kennen vielleicht das Prinzip von dem Kindle Paperwhite und ich glaube Kindle Oasis gibt es da auch noch. Das heißt also E-Book-Reader, wo man schon von solchen Technologien heute profitieren kann. Das neue Technologie soll jetzt bis zu 65% Strom sparen. Und wenn man damit in den Sonnenschein geht, soll man das Ding tatsächlich wirklich ablesen können. Das ist ja auch ein riesiger Vorteil. Er gewinnt also aus dem einfallenden Licht so viel Energie, dass er damit ein klares, sauberes, tolles Bild hat. Und dieses 8-Zoll-Tablett hat einen Octa-Core-Prozessor, einen Akku mit 5500 mAh, eine 8-Megapixel-Kamera, hinten und vorne noch eine 5 Megapixel und natürlich WLAN und 4G. Ein Gewicht von 316 Gramm ist auch schon schön angenehm. Ja, und jetzt werden wir mal sehen, wenn das Ding tatsächlich dann im April bei uns aufschlägt, dass wir uns das mal ansehen. Es ist ja natürlich vom Preis auch schon mal 100 Euro günstiger als so ein iPad-Einsteigergerät. Und wenn es dann vom Display her so gut ist und dann auch noch Laufzeiten hat, von erste Berichte sagen 10-11 Stunden Dauerlaufzeit Video, dann wäre das schon eine Sensation, wo man einen näheren Blick drauf werfen muss. Aber auf der CES sind auch deutsche Firmen, zum Beispiel Bosch. Bosch hat einen Luftreiniger vorgestellt. Aber man sagt, es ist gerade in den Zeiten der Pandemie, wo viele Leute zu Hause sind, man doch den Wunsch nach mehr Sicherheit und Hygiene im eigenen Raum hat. Und der kann also Feinstaub und Gerüche und Bakterien und Viren aus der Luft herausfiltern. Das wird natürlich dann alles über eine App von irgendeinem Dattelfon gesteuert. Und man kann dann natürlich auch laufen, die Luftgüte überwachen und einstellen, ab wann man gewarnt werden will und wann sich das Ding selbst einstellen soll und wann nicht. So großartig neu scheint mir das nicht so unbedingt zu sein. Sowas habe ich schon länger, zwar nicht von Bosch, und es funktioniert auch ganz gut. Aber es ist eben die Idee während der Pandemie, dass man hier, wenn man öfter zu Hause ist, auch da mehr auf die Luftreinheit achtet. Natürlich gibt es noch viel mehr zu berichten über Autofirmen, über chinesische Elektroautos, die Tesla Konkurrenz machen wollen und wahrscheinlich auch können, und eine ganze Menge mehr. Es gibt auch neue Ideen und Überlegungen, wie man mit dieser Pandemie zurechtkommt. Aber jetzt wollen wir erstmal abwarten, was morgen unsere Vordenker da sich ausgedacht haben. Und dann schauen wir mal, was es für neue Überlegungen gibt, wie man künftig mit dieser Pandemie, die ja nicht verschwindet, nur weil wir einen Lockdown, schwachsinniges Wort, also eine Ausgangssperre und ähnliche Maßnahmen haben. Da geht die ja nicht weg, die sagt ja, hoch, die bleiben jetzt zu Hause, jetzt höre ich mal auf. Nein, in der Zeit gibt es keine Übertragung. Wenn aber die neue, ansteckendere Variante sich breit macht, macht sie ja, weil sie ansteckender ist, dann muss man sicherlich auch weiterdenken und nachdenken und nicht immer nur die Leute zu Hause einsperren. Es gibt auch intelligentere Lösungen, aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, gerade mal ein Jahr hat es gedauert. Wir haben einen Impfstoff, der sicher ist, so wie es sich bisher herausgestellt hat. Wenn auch einige Dumpfbacken irgendwelche Todesfälle in irgendwelchen Altenheimen jetzt aufbauschen, die aber gar nichts mit der Impfung zu tun haben, dann muss man sagen, es ist eine großartige Leistung. Die Menschheit hat gezeigt, es ist es wert zu überleben, und wir werden die Pandemie überleben. Also, bleibt schön zu Hause, seid vorsichtig, haltet Abstand, bleibt gesund, und vor allen Dingen in 2 Wochen, wenn alles gut geht, dann hören wir uns hier wieder. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.